Hallo, heute sind wir bei der nächsten Sustainable Podcast Folge und heute freue ich mich, dass ich mit Odette sprechen kann. Ich habe Odette bei dem Psychologist for Future kennengelernt und wir sind ein bisschen ins Plaudern geraten und dann hat sie mir erzählt, dass sie mal eine solidarische Landwirtschaft gegründet hat und dachte ich so, wie kommt man von der Psychologie zur solidarischen Landwirtschaft? Und ich fand die Geschichte einfach so spannend, dass ich dachte, darüber will ich mich mit Odette mal im Podcast unterhalten, um darüber mehr zu erfahren. Also damit ihr auch wisst, wer Odette eigentlich ist, würde ich vorschlagen, Odette, dass du dich einmal selbst kurz vorstellst. Wer bist du und was machst du so?
Okay, also, wer bin ich? Ich bin Psychotherapeutin, hauptsächlich vom Beruf und auch Organisationspsychologin. Ich bin Jahrgang 63 und ja, das hat was mit dem Projekt zu tun. Genau, was gibt es noch über mich zu sagen? Ich bin in einer Patchwork-Familie und ja, interessiere mich für viele Dinge von Landwirtschaft bis Permakultur bis ja, systemische Veränderungen, die anstehen. Ja. Und ja, ich glaube, das reicht über mich erstmal. Genau.
Was mich besonders interessiert, gerade so am Anfang, wie kommt man darauf, als Psychologin und Psychotherapeutin zu sagen, ach, ich gründe meine solidarische Landwirtschaft und sorge dafür, dass Leute was zu essen bekommen, quasi. Also, was ist die Geschichte dahinter?
Also das war so, dass ich so gerade so über 50 war und die Kinder aus dem Haus und ich habe irgendwie gedacht, ja, was machst du jetzt mit deinem Leben? Ja, die Praxis läuft, die Arbeit läuft, alles gut. Und das war mir irgendwie unheimlich. So, soll ich jetzt nur noch reisen und weiß nicht, konsumieren? Das kam mir irgendwie komisch vor. Und dann waren wir zufälligerweise, weil wir gern wandern, auf La Palma und haben da eine Finca gemietet. Und unterhalb von uns war so eine Frau mit Wallekleidern, die ist da immer rumgelaufen und viele Menschen. Und ich bin unglaublich neugierig. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, wir gucken da mal hin, was das ist. Und dann stand da am Schild Autarka und dann haben wir mal geklopft und gesagt, was machen Sie denn da? Und dann waren das zwei Schweizer mit ihrer Familie, so Ende 30, ja. Und die machten auch so Führungen über ihr Projekt. Und das Projekt ist ein Permakulturprojekt in La Palma und die machen da auch Kurse und eben diese Führungen. Und dann, ja, hat sich da wie für mich eine neue Welt eröffnet, wie der uns gezeigt hat, wie das die Erde vorher war, so bröselig und hart und wie tot. Und dann, wo die wiederbelebt war und ich die auch in meinen Händen hielt und da war die so braun und lebendig und saftig und roch so gut. Und dann habe ich gedacht, das ist ja spannend. Was machen die da? Und ich glaube, der wichtigste Moment war, wo die Barbara Graf dann gesagt hat, weißt du, Odette, ich pflanze jetzt da einen Baum und wahrscheinlich werde ich die Früchte nicht ernten, aber vielleicht meine Enkel oder noch spätere Generationen. Und da hat es irgendwie wie Klick gemacht in meinem Kopf. Und da habe ich gedacht, ah, ich kann ja doch noch was tun, auch wenn ich schon so alt bin. Muss ja nicht für mich sein. Also ich kann ja was auf den Weg bringen. Und das hat mich dann wie beseelt. Dann haben wir nach dieser Führung haben wir dann im Internet geguckt. Die hatten uns ein paar Links gegeben, was wir angucken könnten, die ganzen Ökodörfer, also diese Welt, ich kannte die nicht, ja. Ich war schon immer ein bisschen Öko, aber nicht so.
Nicht so
Und
doll.
dann, Ja. Also mich hat es schon immer interessiert, ja. Aber ich kannte mich da nicht so aus. Und da hat sich wie eine Tür geöffnet. Und dann haben wir den Film gefunden, Die Strategie der krummen Gurken. Und das ist eine Solawi, die sich in Freiburg gegründet hat, die ganz berühmt ist.
Ah.
Und da haben wir gedacht, also so ein Projekt könnten wir hinkriegen. Ja, wir können jetzt kein Ökodorf gründen, wir können keinen Acker selbst bestellen, aber Leute zusammenbringen, das können wir. Und dann sind wir erstmal so rumgefahren in unserer Gegend, haben so verschiedene Leute kennengelernt in der Szene und da war auch die Sonja Hummel dabei. Und die war damals ihre Bachelorarbeit über Solawis geschrieben. Die hatte da einen Vortrag gehalten in irgendeiner Scheune. Dann haben wir sie eingeladen, dass sie bei uns einen Vortrag hält. Und dann kamen 40 Leute. Unter anderem eine Sonderschullehrerin, die mit einem Landwirt verheiratet ist und die die Idee super fand. Die Silvia, und die hat gesagt, wisst ihr was, ich bin dabei, ich frage meinen Mann, ob der uns einen Acker verpachtet.
Wow. Wow. Ja.
Und ihre Freundin, Heilpraktikerin, hat gesagt, das ist das Gesündeste, was man machen kann. Saisonal essen und regional ist sowieso das Beste. Ich bin auch dabei. Und dann waren noch zwei junge Gärtnerinnen da. Die haben gesagt, wir machen mit. Die Ruth und die Katja. Und Katja war eine Holländerin und sie hat gesagt, sie kennt das Konzept von Holland, von ihren Eltern. Also wir waren schon die perfekte Gruppe.
Wow.
Dann haben wir eine Liste rumgegeben, wer mitmachen will und einen gleichen Treffen vereinbart. Und
das war alles beim ersten Treffen, die Leute, die da waren?
Ja, das war unglaublich. Das war so fast ein bisschen spooky. Wie das dann, ja, ich kann das bringen, ich kann das bringen, ich kann da, so.
Spannend, ja.
Aber natürlich ging es nicht ganz so leicht weiter, weil als wir dann den Acker hatten und schon mal so mit dem Landwirt in Kontakt kamen, dann ist zuerst die erste Gärtnerin schwanger geworden und ausgestiegen und dann die zweite auch noch. Und dann standen wir da ohne Gärtner und das geht natürlich nicht. Also, weil wir uns ja gar nicht auskannten.
Mhm. Aber seid ihr mit den Gärtnerinnen dann gestartet? Also, hattet ihr dann schon Gemüse auf dem Acker? Oder wie lange hat es gedauert, bis ihr das erste Gemüse auf dem Feld hattet?
Also, von diesem ersten Treffen bis zum Acker war ungefähr ein Dreivierteljahr, aber dann mussten wir erst, das war nämlich ein Maisacker und der war völlig verdichtet und völlig tot. Wir mussten erst ein Jahr Gründüngung machen. Das war unser erstes Projekt. Wir haben Sonnenblumen und was weiß ich angepflanzt und mit unserer Gärtnerin, die sich dann zufälligerweise gefunden hatte, die Katrin. Und die ist Demeter-Gärtnerin und hat aber auch irgendwie mit Kommunikation und Sprachen was studiert ursprünglich. Also die war auch ganz, ganz toll und maßgeblich in dem Projekt und hat den Acker quasi verwandelt von so einem toten Maisacker in einen lebendigen Acker. Und im zweiten Jahr haben wir dann schon geerntet.
Wow. Und wie habt ihr dann, also als ihr dann gesagt, wir haben jetzt den Acker, wir haben die Gründüngung gemacht und wie habt ihr dann gesagt, okay, wir wollen ja solidarische Landwirtschaft machen. Das heißt, wir brauchen ja auch Abnehmer und wie habt ihr das dann geschafft? Also wo habt ihr Leute herbekommen, die was gekauft haben? Wer hat den Acker bewirtschaftet? Also ich habe 1000 Fragen, aber fangen wir erstmal damit an.
Also die erste Frage war,
wo kamen die Leute?
Wo kamen die Leute her? Also wir hatten ich muss noch ein bisschen ausholen, weil gleich am Anfang gab es ein Treffen vom Dachverband. Wir haben uns gleich in den Dachverband Solidarische Landwirtschaft eingeklinkt, weil wir wussten, wir wollen nicht das Rad neu erfinden. Und wenn es da schon Wissen gibt, und die haben uns super unterstützt mit Materialien, mit Flyern. Also das war richtig klasse. Und dann sind wir, der Markus und ich, mein Mann und ich, sind zu dem Dachverbandstreffen nach Schloss Tempelhof gefahren. Und da haben wir einfach Leute kennengelernt, die das schon machen und die uns auch ein bisschen ermutigt haben und gesagt haben, das braucht ihr und das braucht ihr. Und da war ein Workshop über Soziokratie. Und ich kannte das Wort gar nicht. Aber irgendwie fand ich es interessant. Und dann bin ich hin in diesen Workshop und die Frau, die den geleitet hat, hat gesagt, so richtig weiß ich auch nicht, was es ist, aber es klingt gut.
Kannst du mal ein bisschen erklären, was Soziokratie in groben Zügen ist?
Also, ich muss noch ganz bisschen die Geschichte erzählen, weil dann bin ich heimgefahren und habe wieder geforscht, was ist Soziokratie eben? Und dann war da zufälligerweise 6 Wochen später nicht weit von uns in Dornbirn ein Grundkurs Soziokratie angeboten. Nicht irgendwo, sondern hier vor Ort. Und dann sind wir da natürlich gleich hingedüst. Und ich habe nämlich nach einer Methode gesucht, wie man nicht so einen normalen Verein mit so Hierarchien organisiert. Ich wollte das nicht. Also ich wollte irgendwie eine andere Form finden. Und dann habe ich eben diese Soziokratie kennengelernt. Und Soziokratie heißt ja Herrschaft des Volkes und ist im Grunde eine Kreismethode mit Verknüpfungen, wo im Grunde die Verantwortung auf viele, viele Schultern verteilt werden kann, durch Aufgaben, durch Rollen, durch Kreise. Und dadurch hat man einfach nicht so dieses Traditionelle, der Vorstand bestimmt alles. Mhm. Und das war im Grunde auch das Wichtigste, dass das alles so schnell umgesetzt werden konnte. Weil ich glaube, wenn es jetzt nur 3 Hansala gewesen wären und 2 Gärtnerinnen, also das hätte nicht funktioniert. Mhm. Und so hatten wir gleich Arbeitskreise über einen PR-Arbeitskreis und die sind losgezogen und haben Vorträge gehalten bei den Landfrauen und bei der Volkshochschule und was weiß ich. Die sind einfach los und haben die Geschichte erzählt. Und dann haben sich immer mehr Leute angemeldet. Also das ging dann ratzfatz.
Also habt ihr Soziokratie im Prinzip genutzt, um die Führung zu verteilen und die Aufgaben so zu verteilen, dass es halt nicht an wenigen hängt, die sich dann direkt überarbeiten, weil das ist ja oft, was man sieht in solchen Vereinen oder Organisationen oder so, dass es wenige gibt, die die ganze Arbeit haben, obwohl es eigentlich drumherum super viele gibt, die Arbeit vielleicht sogar besser machen könnten.
Ganz genau.
Dafür habt ihr quasi ein System gefunden, um alle einzubinden, und wo jeder mitmachen konnte und das einbringen konnte, was er am besten geben kann.
Ja.
Spannend.
Und wir haben es dann auch in die Satzung sogar mit reingeschrieben, dass wir uns danach orientieren, nach den soziokratischen Prinzipien. Mhm. Und ja, es funktionierte einfach richtig gut. Ja. Wir hatten natürlich viel Schwung und weil eben ja alles ziemlich... Ja, gerade dieser Acker sich gut ergeben hatte. Und dann hatten wir auch schon den Bauwagen und dann hatten wir schon einen Bautrupp, die den restauriert und renoviert haben. Und also das ging so schön und gut, weil viele sich einbringen konnten und wirksam sein konnten. Mhm. Und dann gab es welche, die Geflüchtete eingeladen haben. Damals war auch das mit dieser Flüchtlingskrise und also es gab so viele Initiativen und dann gab es welche, die sich mit dem Kindergarten befreundet hatten vor Ort und dann ein Kinderbeet angelegt hatten. Also es war wirklich wie so ein Biotop, auch auf sozialer Ebene. Wir haben dann mit der Stadt Friedrichshafen auch die Obdachlosen werden da betreut und kochen einmal die Woche. Die haben auch sich beteiligt, haben auch Gemüse von uns geholt. Also da ist so viel Gutes entstanden daraus.
Mhm. Ja. Was ich daraus höre, ist im Prinzip, ihr habt eigentlich einen Ort für Begegnungen geschaffen, wo Leute einfach zusammengekommen sind aus unterschiedlichsten Richtungen. Und ich meine, Essen betrifft ja irgendwo jeden.
Genau.
Durch euer soziokratisches System habt ihr die Möglichkeiten geschafft, dass alle Initiativen irgendwie andocken konnten und selber ein Projekt starten konnten.
Ja, genau. Dann gab es Leute, die haben ein Kompostklo gebaut. Da hat einer geforscht drauf und runter dort und Leute benutzen das und ins Kompostklo auch noch schön bemalt wurde von einer. Also mit Wolken und Himmel. Also da sind so tolle Sachen entstanden. Die fallen mir jetzt alle gerade noch wieder ein. Und dann haben welche Bienen hingestellt und dann haben welche so, die Raubvögel, die Greifvögel landen können, hingestellt. Und also immerzu ist was Neues entstanden. Das war echt unglaublich. Also das war wie so, weil mein Traum war auch schon ein bisschen diese neue Welt zu leben, ja. Die mehr ein Miteinander und mehr ein mit der Natur und ohne die Erde zu beschädigen. Also das, aber auch ein bisschen ein soziales Experiment. Und wir sind hier wirklich eine ultrakonservative Gegend. Also richtig, richtig konservativ. Aber ich glaube, weil wir so schnell waren, haben die es gar nicht gemerkt. Also das ging dann so zack, 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 zack. Und dann hatten die eine Idee und die. Und dann waren wir da.
Also auch nicht viel gefragt, sondern einfach mal gemacht.
Ja. Aber wirklich mit der Soziokratie, weil dadurch, dass die doppelt verknüpft sind, die Kreise, das heißt, es gibt immer eine Kreisleitung und eine Delegation und die Delegierten sind dafür zuständig, dass die Belange des Kreises in den übergeordneten Kreis mit eingebracht werden. Also dadurch hat so eine Leitung, ist nicht so zerrissen in der Rolle, sondern die Leitung kann dann wirklich das vertreten, was der übergeordnete Kreis vertritt. Also weil die halt dann, die eine Person guckt von unten nach oben und die andere von oben nach unten. Also das klingt jetzt auch wieder hierarchisch, aber das ist halt noch dieses alte Denken. Aber eigentlich ist es ja nicht hierarchisch, übergeordnet ist es ja nicht so wirklich. Es hat halt nur eine andere Aufgabe, gell? Also wir haben das Kerngruppe genannt. Die Kerngruppe war quasi, wo die Grundsatzentscheidungen getroffen wurden. Aber du hattest natürlich Delegierte von allen Kreisen drin, die gesagt haben, okay, wenn ihr Grundsatzentscheidungen macht, ich habe auch genauso viel Macht wie jeder andere auch, weil jeder Einwand zählt. Jeder Einwand zählt. Das heißt, es passiert nichts, wo nicht alle mit einbezogen sind. Ja? Mhm. Das ist das Geniale dran.
Was ich dann noch spannend finde, ich kann mir vorstellen, dass viele, die das jetzt hören, denken, oh Gott, das klingt wie Basisdemokratie. Alle diskutieren ewig rum und es kommt, du erzählst, aber wir waren super schnell und haben ganz viel gemacht. Kannst du da vielleicht so den Unterschied nochmal sagen von Soziokratie? Also, ja. Ist halt nicht Basisdemokratie, sondern es funktioniert gar nicht anders.
Ja, also erstmal sind die Kreise nicht so riesig, sondern 8 bis 10 Menschen optimal. Und dann werden ja die Entscheidungen getroffen mit Konsent. Und das geht richtig rasch. Wenn man das ein bisschen geübt hat, dann fragt man einfach, wir haben jetzt, also ich würde gern ein Beispiel sagen, weil da wird es so deutlich. Wir wollten Kinderbetreuung am Acker haben. Und dann haben wir gedacht, na klar, da werden ja alle zustimmen. Dann sagt aber einer, ich habe einen schwerwiegenden Einwand. Und dann haben wir alle gestockt erstmal. Was kann man da für einen Einwand haben? Sagt er, ja, wir haben eh zu wenig Leute, die am Acker helfen. Und wenn die dann noch Kinderbetreuung machen, dann fehlt uns die Arbeitskraft am Acker. Ah, okay, gut, dann schauen wir, dass wir Leute finden, die Kinderbetreuung machen, die sowieso nicht am Acker arbeiten würden. Und schon war es gelöst. Also der Einwand bringt die Entscheidung auf eine höhere Ebene und es wird nicht ewig rumdiskutiert, sondern man weiß ja dann gleich, habe ich da einen Einwand? Und wenn ich keinen Einwand habe, dann wird es gemacht.
Was ich da noch interessant finde,
sehr schnell, ja.
Das ist immer die Haltung, es ist, wir warten nicht, bis wir die perfekte Lösung haben, sondern wir nehmen die Lösung, die safe enough to try ist. Also wir können es machen, genau. Wenn es kein schwerwiegend Einwand ist, der das Ganze gefährden würde.
Ja.
Und das finde ich so ganz schön, dass man nicht so lange diskutiert, bis es perfekt ist und alle super zufrieden sind, sondern die Diskussion endet halt da, wo alle sagen, ja, ich könnte damit leben und wir können es ja mal ausprobieren.
Genau, und das war wirklich das Geniale dran.
Das ist spannend.
Und die Rückmeldung, man macht ja auch immer Rückmeldung am Schluss eines Kreises. Also das gehört halt zu Soziokratie ganz doll dazu, diese Kybernetik, dieses, wie ist es gelaufen. Und allermeistens haben die Leute gesagt, boah, wir haben so viel geschafft in so kurzer Zeit, das gibt's doch gar nicht. Und das waren ja also wirklich ganz normale Leute, die da in den Kreisen sind, von Hausfrauen bis Hausmänner bis Lehrer bis was weiß ich, Friseurinnen bis Friseure bis also alles. Kunterbunt. Wir waren jung und alt und also es war einfach alles da.
Mhm. Das finde ich spannend, weil die meisten kennen einfach nur so, gerade in so aktivistischen Sachen oder in so sozialen Sachen, wo alle mal nett zueinander sein wollen, kennen nur so ewig lange Dings, wo nicht klar ist, was machen wir hier und alle sitzen da und sind am Ende super frustriert, weil man die ganze Zeit nur gequatscht hat. Und am Ende weiß keiner, okay, was machen wir denn jetzt?
Also von daher finde ich das parallel spannend. Und parallel dazu habe ich dann noch die Ausbildung gemacht zur Facilitatorin von soziokratischen Kreisen. Und dann habe ich auch noch die Ausbildung parallel gemacht zur soziokratischen Beraterin. Das heißt, ich habe Learning by Doing. Ich habe immer wieder was mitgebracht von den Workshops und das haben wir dann ausprobiert. Und so hat sich das weiterentwickelt.
Mhm.
Genau.
Und was waren, also es klingt bis jetzt einfach wie eine unglaublich harmonische, tolle Story. Genau. Aber was waren so die großen Herausforderungen, die du da hattest? Weil ich stelle mir das schon schwierig vor, zu sagen, ey, ich habe keine Ahnung von Landwirtschaft. Wie gründe ich einen Verein? Wie bringe ich die Leute zusammen? Wie machen wir, dass sich das selber trägt? Also, was waren deine größten Herausforderungen da?
Also, ich hatte da tatsächlich keine, weil ich wusste, da sind Leute, die kümmern sich ums Geld. Da sind Leute, die kümmern sich um die Landwirtschaft. Da hat sich ja ganz schnell ein Landwirtschaftsarbeitskreis gebildet. Und die kannten sich aus. Ich musste mich nicht auskennen. Ja, also das war, dann gab es die PR-Leute, die da für die Website gesorgt haben und für Pressearbeit, Pressemitteilungen gemacht haben. Also es haben sich immer welche gefunden, die das gemacht haben. Also das war wirklich eine Erfahrung für mich. Das hätte ich so gar nicht vermutet. Ja. Mhm. Wo es schief gelaufen ist, dass ich glaube, wie sich es dann so ein bisschen, wie dieser Anfangsschwung vorbei war, da haben sich halt dann schon Machtkämpfe entwickelt. Ja. Und die hatte ich nicht auf dem Bildschirm. Weil alles so gut und leicht lief, habe ich das tatsächlich ignoriert. Mhm. Und was passiert ist, also dadurch, dass ich habe da viel Geld auch gezahlt, Geld um diese Soziokratie-Ausbildung, bin da bis nach Wien gefahren und habe auch Art of Hosting mir angeeignet, damit ich das reinbringen kann, wenn wir dann so Vereinstreffen hatten. Da habe ich dann auch World Café gemacht und so, das kannte ich vorher nicht. Um die Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Aber es gab eben auch konservative Strömungen, die das nicht wollten, dass wir mit Geflüchteten arbeiteten, die das nicht wollten, dass wir World Café machen. Einer, der war auch in der Kerngruppe, der hat immer gesagt, wir sind ein ganz normaler Verein. Ja? Und und ich habe dann immer gesagt, nein, wir sind überhaupt nicht normal. Das ist wirklich toll, was wir hier machen. Das ist was Besonderes und das ist wunderschön. Und ich habe den nicht so ernst genommen, weil der halt da mitgemacht hat. Aber der hat dann ein Sabbatical gemacht. Der war Lehrer und der hat halt dann viel Zeit gehabt auch. Und dann war so eine Gruppe, die war teilweise Rentner, teilweise eben Sabbatical, Leute, die im Landwirtschaftsarbeitskreis. Und die haben sich beschwert, dass sie zu kurz kommen, weil sie waren halt nur ein Kreis von vielen. Und die haben dann, ja, an der Kerngruppe vorbei eine Parallelstruktur entwickelt und schlecht über mich und meinen Mann auch geredet und gesagt, ich würde die Macht an mich ziehen, weil ich halt dann oft moderiert habe, weil ich das halt auch gelernt hatte.
Mhm.
Ich habe zwar schon angeboten, dass das andere auch machen, aber wenn du das nicht gelernt hast und niemand wollte es lernen, also ich habe ja niemand abgehalten, dass sie es lernen.
Mhm.
Aber das wurde dann gegen mich verwendet und ich war da auch wirklich, da hatte ich auch einen blinden Fleck, ja, also vielleicht ein bisschen zu begeistert, zu naiv und so haben sie uns dann quasi rausgedrängt. Da fühlte man sich dann auch nicht mehr wohl, wenn man so merkt, man kommt wohin und die Gespräche verstummen, man weiß nicht, was los ist.
Mhm.
Ich habe schon versucht zu sprechen mit den Menschen, aber ich konnte es nie so greifen. Ich habe es bis jetzt noch nicht ganz verstanden. Es gab dann auch eine Mediation, aber da war es schon zu spät. Und die Wahrheit ist nie so ans Licht gekommen.
Mhm.
Aber die machen jetzt nichts mehr von diesen Sachen, die wir hatten. Wir hatten ganz viele Kurse. Wir hatten an dem Projekt für den Klimaschutz, da hatten wir uns beworben. Da gab es ein großes bundesweites Projekt, haben wir Gelder bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Da haben sich ganz viele Ökodörfer auch beworben gehabt. Und da hatten wir innerhalb dieses Projekts hatten wir viele Angebote gemacht. Das ist alles weg.
Also nach dem Motto, dass jetzt einfach sagen, okay, wir produzieren jetzt Essen.
Ja, genau. Mhm. Die Landwirtschaft ist das Wichtigste und alles andere wollen wir nicht. Also auf der Webseite, die Webseite ist noch unsere alte Webseite, die haben sie noch nicht verändert. Was ich auch irgendwie spannend finde, anscheinend gibt es die Kreise nicht mehr so intensiv, die sich, oder manche finden es auch richtig, dass es die noch gibt, keine Ahnung. Ich habe halt viel gelernt, mich mit Konfliktfähigkeit zu beschäftigen, was ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Wir haben eine Ausbildung in gewaltfreier Kommunikation gemacht und jetzt mache ich noch eine Ausbildung in Restorative Circles, weil ich denke, diese Konfliktfähigkeit, die ist in der Soziokratie nicht drin. Die Soziokratie ist eine leere Methode, die ist super für zum Organisieren und zum Umsetzen, aber sie hat nicht direkt diese Konfliktlösungsfähigkeiten mit eingebaut. Und ich denke, es braucht auch eine gewisse Reife von Menschen, direkt in Kontakt zu gehen. Und ich meine, die haben uns halt auch vorgehalten, dass wir Psychologen sind. Und also da wurde dann auch gehetzt. Mhm. Und ja, am Anfang nicht. Und dann gab es Stimmen, die gesagt haben, hey, lasst mal die Profis ran, die machen das gut und so. Aber das ist dann irgendwann gekippt. So, also die haben immer noch so 100 Familien, die sie füttern und da sind auch tolle Projekte weitergegangen, sind inzwischen ganz andere Gärtner. Katrin ist dann auch nicht mehr dabei. Die war denen, glaube ich, auch zu progressiv.
Mhm.
Und die machen schon noch tolle Sachen. Also die haben jetzt Pferde auch dabei. Das hatte ich auch noch mit angestupst damals, das Pferde auf dem Acker. Ich hatte auch die Gärtnerin, die jetzt dabei ist, mit angestellt und ihren Partner. Also das habe ich noch so mit reingebracht, aber ich habe mich dann nicht mehr wohlfühlen können. Es war schlimm. Es war dann auch schlimm. Und das habe ich dann in der Mediation, hat unsere Mediatorin das auch gesagt, dass das ganz, ganz häufig ist, dass Initiatoren aus einem Projekt dann herausgedrängt werden, dass es ganz häufig ist. Ja.
Und
wir wollten sowieso zurücktreten. Also wir hätten gern noch 2 Jahre gemacht, so um einen guten Übergang zu finden.
Mhm.
War so unser Plan. Gerne noch 2 Jahre und dann. Aber die Menschen, die uns nicht mehr dabei haben wollten, die waren stärker.
Mhm. Und was hast du jetzt da für dich rausgelernt? Was würdest du am nächsten Mal anders machen? Weil ihr hattet einen super Start und es hat richtig gut funktioniert und ihr wart auf dem Weg, auf dem ihr sein wolltet, weil ihr als Gründer hattet ja nicht nur die Idee zu sagen, wir wollen die Leute mit regionalen Lebensmitteln versorgen, sondern das war ja ein größerer Gedanke. Ne? Wir wollen auch ein anderes Miteinander haben.
Ja.
Und diese Vision ist er am Ende gescheitert, sondern jetzt geht es um Lebensmittel. Ja. Und was würdest du beim nächsten Mal anders machen?
Also ich denke, auf jeden Fall sowas wie Mediation eher oder eben Restorative Circles implementieren oder irgendwie sowas. So eine Sachen, glaube ich. Aber ich weiß es nicht. Es ist halt auch wie bei den Pflanzen. Wenn, das habe ich damals auf La Palma auch gelernt. Es gibt Pionierpflanzen. Das sind so die ersten, die sich auf dem trockenen, toten Boden niederlassen und den Weg bereiten für die nächsten. Und ich denke, wir haben so ein bisschen ein Prototyp in die Welt gebracht, aber die Welt ist noch nicht so weit. Also zumindest hier in Berlin wäre es was anderes. Und trotzdem ist es toll, dass es das Projekt noch gibt. Und das, was die Menschen da erlebt haben, das haben sie erlebt. Also ich habe auch nicht so das Ziel, dass das so weitergehen hätte müssen. Ich glaube, es hat viel Anregung gebracht. Es war wirklich ein Experiment in dem Sinn, dass wir alle Teil des Experiments waren. Und ich bin mir gar nicht so sicher, dass man da hätte was grundlegend anderes machen können, weil diese konservativen Kräfte eben immer auch wirken. Ich hab da so gern dieses Bild von den zwei Wellen, wenn die eine Welle hochgeht, bevor sie quasi runtergeht, bäumt sie sich nochmal auf und drunter bildet sich schon die neue Welle. Mhm. Und ich glaube, sowas haben wir da quasi erlebt.
Ja, ich glaube, was viele Leute immer enttäuscht, ist, sie denken, oh, wir haben jetzt so viel geschafft, jetzt geht's nur noch bergauf. Und dass man irgendwie dann akzeptiert, nein, es ist immer ein Auf und Ab und es ist immer ein Ringen, ne? Also vorwärts zu kommen. Und dass es immer auch irgendwie Gegenpositionen gibt und mal setzt sich die eine durch und mal die andere und nicht denkt, okay, weil ihr wart ja super progressiv, vor allem für die Region. Und was jetzt da ist, ist ja immer noch progressiv, ne? Ja. Also solidarische Landwirtschaft ist ja immer noch super progressiv. Und damit habt ihr ja unfassbar viel schon geschafft. Ihr wart dann schon mal ein Stückchen weiter und es gab jetzt einen Rückschritt. Aber ich finde es einfach Wahnsinn. Ihr habt eine solidarische Landwirtschaft aufgebaut.
Ja, und die ist noch da. Nach wie vor. Ne?
Und das ist ja der Wahnsinn.
Ja, die haben jetzt sogar einen zweiten Acker dazu und noch Foliengewächshäuser geschenkt bekommen teilweise. Also ganz schön und bauen die zusammen auf. Und ja.
Das finde ich super und beeindruckend. Alte Sorten
und ja, echt schön, Samenfestigkeit. Also sind auch Demeter-Landwirte, die das jetzt machen, die Gärtner. Also ist klasse. Es ist wirklich, und mit dem Boden, wie heißt der Fonds, haben wir damals auch eine Kooperation gemacht.
Ist das dieses Bio-Acker, was die GLS-Bank und sowas unterstützt? Mhm.
Da gibt's in der Schweiz noch irgend so einen Bodenfonds. Stiftungen, die cool. Sich um guten Boden kümmern. Und also wir hatten ganz viele Kooperationen und einige sind auch noch. Und auch mit den anderen Solavis, da haben sich, also kurz vor uns hatte sich eine in Ravensburg gegründet, aber inzwischen gibt's in der ganzen Gegend viel mehr. Also ich glaube, wir haben einfach auch so, wir sind mutig vorangegangen und dann haben sich auch mehr Menschen das getraut. Aber ich denke halt, wenn das halt nur von den Landwirten ausgeht und diese soziale Komponente fehlt, dann ist es halt auch wieder ein bisschen ein Geschäftsmodell und ist halt eine ganz andere Sache. Ich meine, bei dem Dachverbandstreffen, da habe ich das schon, da gab es einfach die unterschiedlichsten. Da gab es welche, die waren eher so wie unsere, so mit diesen sozialen Komponenten, und dann gab es welche, die waren rein vom Landwirt gesteuert. Ist anders. Kann anders sein.
Ja. Ja, also ich bin auch in der solidarischen Landwirtschaft und die geht bei uns auch überwiegend von den Bauern tatsächlich aus. Mhm. Und da merke ich auch, dass es da viel schwieriger ist, die Leute mit einzubeziehen. Also man muss dreimal im Jahr irgendwie zum Acker, aber dann sagt er einem so, das und das ist zu tun. Also keiner sucht sich da selber was. Und dadurch merke ich, dass die Leute auch eher so den Eindruck haben, ja, ich bezahle ja hier.
Genau.
Ne? Und dann muss der Bauer oder seine Angestellten sich halt um alles kümmern. Ne? Dadurch, dass die Leute halt nicht so eingebunden sind und auch keine großartigen Entscheidungen treffen können.
Genau.
Ne? Also das, und trotzdem finde ich es halt super interessant zu sagen, okay, das ist ja, der nächste sinnvolle Schritt.
Er hat Kräuterbeet, der solidarischen Landwirtschaft könnte man entwickeln. Das muss damit nicht aufhören.
Genau.
Okay.
Ne? Das ist
einfach. Aber viele machen es eher so, genau, wie das, was du kennst. Das ist halt dann eher das alte Modell, das Konsummodell, nur mit ein bisschen mehr Solidarität. Okay.
Genau. Aber das finde ich super interessant. Also ihr habt ja einmal gezeigt, so könnte die Zukunft aussehen, ne?
Ja. Ja.
So geht's
ja.
auch. Ja. Und das finde ich einfach interessant. Und die Leute, was du auch gesagt hast, die haben es jetzt einmal erlebt und die werden das nicht vergessen. Und du sagst ja auch, dadurch sind ganz viele andere Initiativen entstanden, weil sie gesehen haben, wie sowas funktioniert.
Ja.
Also ein Katalysator in der Region.
Ja.
Super interessant. Was würdest du denn Leuten raten, die sagen, ich will auch sowas starten? Weil wenn ich mir das vorstelle, ich sage, ich will eine solidarische Landwirtschaft starten, dann bin ich voll so, oh Gott, ne, wo soll ich anfangen?
Ich würde es einfach ausprobieren. Ja, also ich würde es wirklich einfach ausprobieren. Ich würde sagen, wir machen das jetzt, macht jemand mit. So, und wenn es passt, dann kommen schon die richtigen Leute. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich glaube, man muss es echt einfach ausprobieren. Und dann während des Ausprobierens merkt man, wo der Weg hingeht. Also es ist wirklich so ein Schritt gehen und schauen und wo geht's weiter. So habe ich das erlebt, ja. Offen zu bleiben, ja.
Das erinnert mich total, also ich bin ja auch in der Unternehmensberatung unterwegs und da gibt's so ein Konzept, das heißt Effectuation, also Handeln unter Ungewissheit. Und der erste Startpunkt ist immer zu gucken, was habe ich eigentlich und zu sagen, was ist mein nächster Schritt und dann darüber zu reden und dann kommen schon die richtigen Wissenschaft dahinter. Und dann handelt man zusammen aus, was ist unser gemeinsamer nächster Schritt.
Genau so war's.
Wahnsinn.
Und wir wussten ja gar nicht, wo es hingehen kann. Wir hatten gar keine Ahnung. Wir hatten nur den Film Die krummen Gurken gesehen.
Also ihr habt nicht gesagt, wir haben jetzt das Ziel und darauf arbeiten wir hin, sondern ihr habt gesagt, das haben wir jetzt. Das ist so, das interessiert uns und dann gehen wir mal los.
Ja, genau. Schon wirklich, weil die meisten kannten das noch nicht. Ja, die wussten nicht mal, was solidarische Landwirtschaft ist. Mhm. Also, aber da machen wir jetzt mal mit. So ging es vielen, ja.
Ja, richtig, richtig cool.
Ja.
Und was ist jetzt dein nächster Schritt in Richtung Nachhaltigkeit?
Also wir haben parallel dazu, also ich glaube, dann sind wir ein bisschen größenwahnsinnig geworden. Also wir wollten da noch ein Ökodorf gründen, weil ja alles so lief. Und dann hat sogar die Stadt Friedrichshafen gesagt, wir haben ein Grundstück für euch. Und am Anfang wirkte das auch so ähnlich. Wow, jetzt geht's noch weiter, jetzt können wir das alles noch mehr umsetzen. Aber da hat sich schon ganz früh das Projekt in eine andere Richtung entwickelt und so, dass wir es gar nicht mehr so haben wollten. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum wir hatten nicht mehr genug Energie. Wir haben uns auch ein Stück verbrannt dann. Mhm. Also wir haben dann wirklich erstmal gesagt, wir ziehen uns aus allem zurück. Wir gehen in uns, wir verarbeiten das jetzt erstmal, haben viel Supervision gemacht, viel uns weitergebildet, auch an uns selber natürlich gearbeitet, wo waren meine blinden Flecken, wo sind noch Sachen, die mir nicht bewusst waren. Auch ganz tief gearbeitet an der Enttäuschung, dann diese Trauer musste ja auch verarbeitet werden. Also es hat ein Jahr gedauert, bis wir überhaupt wieder so gedacht haben, boah, trauen wir uns noch, ja, so irgendwas zu tun in der Welt.
Mhm.
Und dann haben wir gedacht, naja, vielleicht nehmen wir wirklich das, was wir am besten können und gucken mal, was dann passiert und haben dann eine Organisation gegründet, die heißt Resonanz Miteinander, wo wir dann eben die Seite beleben wollten, die es bei der Solawi auch gab, diese Weiterbildungen, ja. Also Gemeinwohlökonomie, Restorative Circles, gewaltfreie Kommunikation. So wollen wir leben. Also da gibt es so ein paar Projekte, die wir dann so bündeln wollten bei uns im Praxishaus, weil wir haben auch ein bisschen so Räume dafür, dass die Menschen nicht bis nach weiß Gott wohin fahren müssen, um diese schönen neuen Sachen zu lernen. Mhm. Aber dann kam Corona. Ah,
okay, also da steht dir gerade, dass wenn man sich wieder live richtig gut treffen kann, diese soziale Seite dieser Nachhaltigkeit zu stärken.
Genau.
Die sonst ja oft zu kurz kommt, weil alle irgendwie aktivistisch tätig sind und coole Sachen umsetzen wollen und dabei vergessen, okay, aber es hat eine soziale Komponente und wie wir miteinander arbeiten, ist genauso wichtig, woran wir arbeiten.
Ja. Genau.
Super spannend. Falls ihr dazu irgendwann eine Webseite habt, ne, sagt Bescheid.
Die gibt's schon.
Gibt's schon?
Verlinken die heißt wir alles. Resonanz.me.
Nehmen wir das nochmal, dann verlinke ich das im Beschreibungstext, damit man das noch finden kann für alle, die mal nicht in meiner Berlin-Blase umherschwimmen.
Ja.
Super. Ja, danke dir. Dann danke ich dir dafür, dass du die Zeit genommen hast und so offen und ehrlich über deine Erfahrungen mit der Gründung einer Solawi gesprochen hast mit mir.
Dankeschön für das Interesse und ich hoffe, da ist was Hilfreiches für die ein oder anderen dabei.